Hi, wurde schon gesagt, ich bin Justin. Wenn ich nach Walderstadt komme, dann werde ich normalerweise mehrfach gefragt: Sag mal, bist du eigentlich wirklich der Bruder von Jonas? Ja. Tut mir leid, wenn ich damit ein paar Gespräche verkürze für nachher. Martin hat mir vorher gesagt: So, beim Thema habe ich freie Hand. Es war vielleicht ein Fehler, aber wir halten das miteinander aus. Also von daher würde ich sagen, starten wir rein und vorher bete ich noch. Jesus, wir legen unsere Gedanken, unsere Herzen dir hin. Denn du bist unser Herr und Meister und was du tust, das ist gut. Was du möchtest, ist gut. Und so schauen wir auf deinen Willen und auf das, was dir wichtig ist. Wohne du in unseren Gedanken. Amen. So, wir sollten mal wieder richtig hassen lernen. Wir sollten mehr hassen. Wir sollten es hassen, wenn sich in unseren Gedanken alles um uns dreht. Wir sollten es hassen, wenn wir mehr an unseren Profit denken als an den unserer Mitmenschen. Wir sollten es hassen, wenn wir es nicht schaffen, unseren Terminkalender nach dem Willen Gottes zu formen. Wir sollten es hassen, wenn wir lieber Social Media machen, als auch nur 5 Minuten am Tag in der Bibel zu lesen. Wir sollten es hassen, wenn wir unser Gebet von der Priorität her unter einen Podcast stellen. Wir sollten es hassen, wenn wir lieber Straßenfeste besuchen, als uns für andere einzusetzen. Wir sollten es hassen, wenn irgendwie niemand merkt, dass wir die Heiligen Gottes sind. Wir sollten mehr hassen. Spürt ihr das auch? Mit Jesus gehen muss doch so viel mehr bedeuten, als ein paar moralische Anpassungen und alle 2 Wochen einen Gottesdienst besuchen und vielleicht dazu ein paar Treffen im Gemeindehaus. Aber das Leben hält so viele Erwartungen an uns bereit, dass für Gott, für sein Wort und für seinen Plan einfach nicht mehr viel Zeit übrig bleibt. Ich muss immer up to date sein, die neueste Mode tragen, das beste Werkzeug haben, den schönsten Garten pflegen, die aktuellsten News kennen. Ich muss bei Instagram die Bilder liken, bei TikToks die Videos swipen, bei WhatsApp die Nachrichten schreiben. Ich muss meine E-Mails checken, die Post und die Briefe öffnen. Ich muss den Nachbar grüßen, die Familie im Nachbarort besuchen, auf die Party mit den Arbeitskollegen gehen und allen meinen Freunden Geburtstagsgeschenke kaufen. Ich muss beim Einkaufen die Preise kontrollieren, alte Inneneinrichtungen bei eBay verhökern und eigentlich noch den Aktien- und Kryptomarkt im Blick behalten. Ich muss eine Fortbildung buchen, ich muss mein Homeoffice neu einrichten, den Kindern beim Lernen helfen, ich muss Termine machen mit allen, mit jedem, mit Handwerkern, mit Freunden, mit Chefs und Kollegen, für Lehrersprechständen, für Vereinstreffen und vielleicht ja auch mal für einen Ausflug mit der Familie. Und dann, ja dann gab es da nochmal so ein Bekenntnis. Jesus, ich gebe dir mein Leben. Was war denn nochmal damit? Ja, das ist immer noch wichtig. Ich gehe alle 2 Wochen in den Gottesdienst und da gehe ich dann hin und da bete ich. Das ist nicht erfüllend. Das ist nur ein weiterer Termin in meinem Kalender, eine weitere Erwartung, die ich erfülle, um den anderen Christen zu zeigen, ich bin noch da. Wo ist das Leben, was Jesus verspricht? Das Leben, was so anders sein soll. Was bin ich mehr? Deutsch oder Christ? Schwabe oder Christ? Arbeitnehmer oder Christ? Millennial oder Christ? Was bin ich mehr? Es war harte Arbeit, das Leben, was ich führe, zu akzeptieren. Zu sagen, es ist in Ordnung, ich brauche nicht mehr erwarten. Es war harte Arbeit, mir selbst einzureden, so geht Christsein. Es war harte Arbeit, sich in diesen Lebensstil zu verlieben oder wenigstens so zu tun, als würde ich gerne so leben. Aber wenn Jesus an die Tür deines Herzens klopft, dann braucht es nicht viel und du kannst wieder hassen. Hassen, was wir hassen sollten. Ein Leben, in dem Jesus nur der Nebendarsteller ist. Ein Leben, in dem ich versuche, gerade genug meine Bedürfnisse zu befriedigen, ohne dass andere dabei zu sehr zu Schaden kommen. Ein Leben, in dem Gott sein darf, aber bitte nicht zu viele Ansprüche stellen darf. Er darf zuschauen und ab und zu ins Gewissen sprechen, aber sonst bitte nicht zu viele Entscheidungen hinterfragen. Stattdessen sollte ich doch eigentlich jeden Tag neue Kraft von Gott empfangen. Ein neues Wort, einen nächsten Schritt auf ihn zu. Ich sollte sehen, wie er wunderbar und wundervoll handelt. Ich sollte doch sein Himmelreich auf der Erde empfangen und sehen. Ich sollte erkennen, wo Menschen seine Hilfe brauchen. Ich sollte doch ohne Trägheit oder ohne einen Zusammenbruch zu riskieren, die Zeit finden, anderen zu helfen. Wo ist eigentlich die Kategorie Jesus in meinem Terminkalender? Ich sollte doch voller Vorfreude das Wort Gottes lesen oder ins Gebet gehen. Es sollten doch eigentlich Menschen zu mir kommen und mich fragen, was ist an dir so anders? Hand aufs Herz, gerade so an alle erfahrenen Christen. Hand aufs Herz, sagen wir mal, du glaubst seit mindestens 10 Jahren an Jesus. Egal, ob du vor 10 Jahren ein Kind warst oder vor 10 Jahren bereits eigene Kinder hattest oder vor 10 Jahren schon Enkelkinder hattest. Wie sehr hast du das Gefühl, dass du geistlich gewachsen bist? Wenige von uns wären gerne der Mensch, der wir vor 10 Jahren waren. Es entwickelt sich was und das ist gut so. Aber mich hat etwas erschrocken. Eine Statistik, die Anfang 2020 herausgekommen ist und ich habe sie erst letztes Jahr das erste Mal gesehen und Folgendes hat mich erschrocken. Es ist statistisch nachgewiesen, dass im Schnitt mit der Länge des Christseins die geistliche Entwicklung eher abbaut, als dass sie wächst. Und damit will ich nicht sagen, dass es niemand in seiner geistlichen Entwicklung vorankommt. Nur gibt es mehr Leute, die eine geistliche Rückentwicklung durchmachen, als Leute, die eine geistliche Vorwärtsentwicklung durchmachen. Und 3 Indikatoren zeigen das ganz deutlich. Und jeder von euch kann jetzt mal selber sich gegenüber seinem frühen Christsein, wenn ihr eins habt, einen frühen Christsein in diesen Punkten versuchen einzuordnen. Also, sowas wie, ist das halt stärker als früher oder schwächer als früher? Und das allererste ist, Gebetszeiten sind für mich eine inspirierende Erfahrung. Ist es heute stärker als vor 10 Jahren oder schwächer? Zweitens, ich erlebe Auswirkungen des Glaubens auf meinen Alltag. Und drittens, Gottesdienste bauen mich auf. Wen die Quelle interessiert, Gott ist unkaputtbar, 12 Antworten auf die Relevanzkrise des Christentums von Christian Schwarz, Seite 144. Es sollte immer noch unter uns einen guten Anteil an Menschen geben, die in diesen Punkten eine Entwicklung nach oben wahrnehmen. Aber wenn du in einem der Punkte heute weniger inspirierende Erfahrungen machst als früher, dann gehörst du womöglich zur Mehrheit. Und wenn ich sowas lese, dann weiß ich nicht, welches Gefühl ich zuerst haben soll. Aber am sinnvollsten oder am positivsten erscheint mir tatsächlich Hass. Ein Hass auf alles, was Christen weltweit in den letzten 15 Jahren dazu gebracht hat, sich geistlich nicht mehr weiterzuentwickeln. Was können wir tun? Es gibt da draußen Leute, die sich darum bemühen, dass mehr und mehr Gemeinden weltweit den Weg gehen, Menschen geistlich zu erneuern. Und ihr, die ihr jetzt diese Predigt hört, habt euren Anteil daran, indem ihr euch nicht mehr zufrieden gebt mit dem, wie es sich für euch entwickelt hat. Indem ihr Anteil nehmt an dem Hass auf euer Leben, dass Gott und seine Kraft in eurem Leben ignoriert. Und wenn es nur ein Anteil ist, indem ihr Verantwortung für euch selber übernehmt, indem ihr bewusst euer geistliches Leben weiterentwickelt. Römer 12, Vers 2 steht deshalb, orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will. Es ist das, was gut ist und ihn freut und seinem Willen vollkommen entspricht. Unsere Welt hat sich rasant entwickelt. Es ist ein Text aus dem Römerbrief und den schreibt Paulus und Paulus redet hier über die Welt. Unsere Welt, hat sich sehr rasant entwickelt. Und ich gehöre nicht zu den Leuten, die so ein pessimistisches Weltbild haben, in dem alles immer schlimmer wird. Also es gibt heute weniger Hungertote als 1977 und das bei knapp 3 Milliarden mehr Menschen. Die Analphabetenrate ist gesunken, die Lebenserwartung ist in den letzten 70 Jahren weltweit im Schnitt um circa 20 Jahre gestiegen, trotz AIDS und Malaria. Wir haben viel mehr Mediengeräte, Möglichkeiten, Technologie und Ressourcen. Und es gibt Christen, die dazu neigen, diese Entwicklungen kritisch zu sehen, nur weil sie von dieser Welt sind. Wir müssen die Welt nicht immer nur schlecht reden, nur weil Paulus mal gesagt hat, dass wir uns nicht anpassen sollen. Alle diese Dinge sind nicht gemeint, wenn Paulus von den Gewohnheiten, dieser Welt spricht. Auch das, was sich in dieser Welt abspielt, teilt sich in unterschiedliche Bereiche. Paulus möchte deutlich machen, dass es in unserer Welt unterschiedliche Auslöser und Motivatoren für Verhaltensweisen und auch für Gewohnheiten gibt. Er möchte, dass wir unser Denken von Gott verändern lassen, damit wir nicht länger den gleichen Gewohnheiten folgen wie die, denen die Welt folgt. Die Welt hat unterschiedlichste Denkweisen, um eigene Gewohnheiten zu entwickeln. Und diese Denkweisen sind die, von denen wir uns dann eben entfernen sollen. Zu Paulus' Zeiten zum Beispiel, da war es nicht ungewöhnlich, dass es verschiedene Götter oder Autoritäten gab, die das Denken der Menschen kontrolliert oder beeinflusst haben. Und eben auch die Gewohnheiten. Bei Paulus konnte, wenn er sowas gesagt hat, es auch einfach heißen, dass man es sich nicht zur Gewohnheit machen soll, in einen Tempel von irgendeinem Götzen zu gehen, um dort irgendwelche Opfer darzubringen, damit sich die Fruchtbarkeit des Landes erhöht. Solche Gewohnheiten sind an uns eher fremd. Davon müssten sich jetzt die wenigsten distanzieren. Wir haben heute eher andere Götzen oder andere Bestimmer. Wir leben in einer sehr ich-bezogenen Gemeinschaft. Das ist der klassische Götze, den wir kennen. Wir sind umgeben von Menschen, die Dinge tun für sich selber. Wir können uns ja noch freuen, wenn so Menschen um uns drum herum leben. Ihr kennt euer Umfeld, die sich eben nicht nur ganz um sich selber, sondern vielleicht auch mal um ihre Familie kümmern oder um ihre Freunde. Doch meistens geht es um uns selber. Es gibt ein ganz einfaches Beispiel bei uns in der Gesellschaft, um zu erkennen, dass es in unserer Gesellschaft im Wesentlichen um uns selber geht. Zum Beispiel, wenn es um Geld geht. Während es für uns völlig okay ist, Leuten zu zeigen, was wir so in unserem Alltag machen und unsere Hobbys, unsere Tätigkeiten und Gewohnheiten da, ist es in unserer Gesellschaft total verpönt, überhaupt nach dem Geld oder nach dem Besitz des anderen zu fragen. Wir haben uns angewöhnt, dass es absolute Privatsache ist. Das ist ein ganz, ganz stark eingegrenzter Bereich. Denn es wäre es nicht absolute Privatsache, wäre es schwer, unseren Egoismus mit Hilfe von Geld auszuleben. Geld ist aber auch nur so ein Beispiel, das ausdrückt, dass wir in einer ich-zentrierten Gesellschaft leben. Zum Beispiel was anderes, was total eine Rolle spielt, ist Macht, und Geld ist ja auch ein Ausdruck von Macht, und ein ich-bezogener Mensch sucht nach Möglichkeiten, Macht auszuüben, und wie gesagt, Geld ist eine davon. Manchmal streben wir aber nicht nur nach Macht, sondern nach Zerstreuung oder Spaß. Es geht um das Ausschütten von Glückshormonen in unserem Körper, und dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten. Sex, Drogen sind nur die allernaheliegenden, noch viel weiter verbreitet sind Unterhaltungsmedien, Social Media, Selbstdarstellungen, Beziehungen, Lästern über andere und noch viele, viele mehr. Ich will damit nur eine Sache deutlich machen. Wenn Paulus hier von der Veränderung der Denkweise spricht und von einer Veränderung der Gewohnheiten, dann müssen wir, die wir das heute lesen, es vor allem verstehen in Bezug auf das, was uns heute als Motivator für unser Denken und für unser Handeln am wichtigsten ist. Und das sind wir selbst. Dagegen sollten wir unsere Gewohnheiten verändern. Durch unsere Denkweise, damit wir erkennen können, was Gott wirklich will, was gut ist, was vollkommen ist, was Gott wohlgefällig ist. Bei diesem Vers von Paulus müssen wir eine harte Realität für uns anerkennen. Als allererstes müssen wir unsere Selbsterhöhung an der Garderobe abgeben. das, was Paulus hier formuliert im Römerbrief, das ist, jetzt wird es ein bisschen komplizierter, das ist so eine besondere griechische Grammatik, der schreibt ja auf Griechisch. Und diese Grammatik gibt es im Deutschen nicht, deswegen ist es immer eine Herausforderung von Übersetzern, das richtig hinzukriegen. Weil diese Grammatik, das ist ein Passiv-Imperativ. Da jetzt wahrscheinlich nur die Deutschlehrer verstanden. Also es ist eine passive Handlung. Wer wird gerade angeguckt? Ich sehe gerade irgendjemand. Passive Handlung, zu der wir aufgefordert werden. So, er sagt, lasst euch verwandeln. Das ist für uns im deutschen Denken ein bisschen schwieriger nachzuvollziehen, als das für den Griechen war das völlig normal, weil wir würden gerne entweder was tun oder es geschieht halt etwas an uns, aber dass wir etwas an uns geschehen lassen sollen, also ein bisschen Knicks im Griechischen, wie gesagt, kennt man das. Es geht hier um Zulassen, also lasst euch von Gott verwandeln. Das ist das, was wir heute wie so eine klassische Dienstleistung definieren würden. Also zum Beispiel lassen wir uns die Haare schneiden, zumindest viele. Ne? Also, um uns die Haare schneiden zu lassen, müssen wir nur eine Sache machen und das ist zum Friseur gehen. Und das, was Paulus jetzt hier beschreibt, ist so ein bisschen sowas, so eine passive Handlung, also sich verwandeln lassen, so ähnlich wie sich die Haare schneiden lassen. Also weil, ich meine ja, der Friseur steht ja nicht eines Tages vor meiner Haustür und klingelt und sagt, Sie müssen sich mal wieder die Haare schneiden lassen, ich bin hier, bin gekommen, wenn Sie nicht wollen, ist mir egal, ich fesse Sie, ich schneide Sie trotzdem, denn die sehen schrecklich aus. Das passiert nicht. Nein, wir müssen es schon aktiv wollen und aktiv zulassen. Und so ist es auch mit Gott. Wir müssen es schon aktiv zulassen, dass Gott diese Verwandlung an uns vollzieht. Und deshalb möchte ich vorausschicken, dass alles, was ich jetzt noch so vorschlage, immer nur unter einer Voraussetzung überhaupt einen positiven Effekt in unserem Leben, also eine Verwandlung erreichen kann. Und das ist, wenn du mit Gott im Gespräch bist. Nur wenn du zu Gott gehst, indem du betest, indem du in einen Gottesdienst gehst, indem du Lobpreis machst, indem du Bibel liest, indem du Freunde triffst und mit ihm gemeinsam über deinen Glauben sprichst und über das, was dir daran wichtig ist. Nur dann kann Gott dich auch verwandeln. Römer 12, Vers 2 zeigt uns eine ganz besondere Geisteshaltung. Nämlich die Geisteshaltung, dass ich bereit bin, mich immer noch verändern zu lassen. Mir wurde mal die Frage gestellt, ich bin jetzt seit vielen Jahren Christ, bin ich nicht irgendwann fertig mit dem Verändern? Die Frage ist gar nicht so schwer zu beantworten. Nein. Ich selber für mich persönlich habe, aber auch im Blick auf andere, ich habe das so mal für mich gelernt und festgestellt, dass geistliche Reife etwas ist, was sich vor allem an der noch Lernbereitschaft äußert. Nur wenn du heute lernbereiter bist als noch vor 10 Jahren, dann bist du auch wirklich gereift. Die Frage, die du dir stellen musst, ist, bin ich nochmal bereit, mich und mein Denken und mein Handeln in Frage zu stellen? Ich finde, es gibt eine interessante Beobachtung. In den ersten 5 Jahren des Christseins stellen Menschen ihr gesamtes Leben auf den Kopf. Sie legen alte Gewohnheiten ab und legen neue Gewohnheiten an. Nach circa 5 Jahren halten die meisten diesen Prozess intuitiv für abgeschlossen. Das hat keiner festgelegt, das passiert einfach so. Ab dann wird die neue Lebensführung so sehr verteidigt, wie vor der Bekehrung man noch seine Lebensführung verteidigt hat, wie man eben die alte damals auch verteidigt hat. So wird jetzt die neue Lebensführung verteidigt. Und genau innerhalb dieser ersten 5 Jahre werden Gottesdienst, Bibellesen und Leben im Allgemeinen viel inspirierender wahrgenommen als danach. Das nimmt ab dann drastisch ab. Aber ist man nach diesen 5 Jahren wirklich fertig? Ich habe doch schon alles auf den Kopf gestellt. Und Ich meine, es sind ja vor allem evangelikale und evangelische Christen, die zu Recht die katholische Kirche dafür kritisieren, dass sie bis heute an Glaubenssätzen festhält, die irgendein Papst vor 1000 Jahren mal als geistliche Erkenntnis hatte. Aber wie sehr bist du bereit, Dinge zu hinterfragen, die du in deinen ersten Jahren als Christ noch für eine wunderbare Erkenntnis gehalten hast? Gott möchte nicht aufhören, dich zu verwandeln, dir etwas Neues zu zeigen. Deshalb, ja, man muss ja immer noch mal ein bisschen praktisch werden, wenn man so eine Predigt hält. Machen wir mal ein paar Bereiche, in denen du dich dem stellen kannst. Also, kleiner Praxisteil. Erstens, die Bibel. Stell dir vor, du liest in der Bibel und dein Weltbild stellt sich auf den Kopf. Also das ist etwas, was ein neuer Christ nicht selten erlebt. Doch gerade in die Jahre gekommene Christen neigen dazu, die Bibel so zu lesen, als wüssten sie schon alles, was da drin steht. Es sollte für uns normal sein, in einem Text, den wir schon oft gelesen haben, etwas völlig Neues zu entdecken. Vielleicht hinterfragst du sogar die Theologie, der du folgst, deine Spiritualität oder deine Vorstellung von Ethik. Und noch mehr, die Bibel sollte jederzeit in der Lage sein, dich in deinem Lebensstil so sehr herauszufordern, dass du sie nicht mehr anfassen kannst, ohne Angst haben zu müssen, dass dein Leben morgen nicht mehr das gleiche ist. Das kann auch bedeuten, dass du eine Predigt oder eine Auslegung hörst, die dich und dein Denken herausfordert. Vielleicht sogar so weit, dass du alte Glaubenssätze über Bord werfen musst. Gott will dich durch sein Wort verwandeln. Nimm es in die Hand und erwarte das und rechne damit, was Neues zu finden. Zweitens, die Gemeinschaft. Wenn wir so eine Bewertung für unsere Gemeinden anfertigen müssten, würden viele vermutlich beim Gebäude anfangen. Das ist natürlich absoluter Quatsch. Gemeinde bedeutet Gemeinschaft, das sind die Menschen. Nach dieser Erkenntnis würden wir vermutlich anfangen zu beschreiben, wie unsere Gemeinschaft organisiert ist, welche Strukturen und Programme wir haben. Und damit würden wir genau den gleichen Fehler begehen wie auch bei dem Gebäude. Auch das ist nur ein Gebäude, auch wenn es auch keins aus Stein ist, sondern aus Positionen, Kompetenzen und Verantwortungen. Stattdessen geht es im Kern um das, was uns als Christen sichtbar macht. Um die Liebe, die wir untereinander haben. Um die persönliche Begegnung und um den Einfluss, den wir aufeinander ausüben. Also die Gemeinschaft sollte durch den Geist Gottes geprägt sein und beschrieben werden, der durch jeden von uns zu dem anderen hinfließt. Wenn wir diese Realität ernst nehmen, der Geist Gottes ist da in jedem und fließt zu jedem anderen, sollten wir damit rechnen, dass Gott uns durch die Gemeinschaft, in die er uns gestellt hat, verwandeln möchte. Selbst wenn du schon seit 20 Jahren oder mehr Teil dieser Gemeinschaft bist. Es kommen immer wieder neue Leute dazu. Das könnten ungenutzte Beziehungen sein. Oder alte Beziehungen bringen Neues hervor. Personen, die du schon lange kennst, aber durch Gott verwandelt wurden, die haben auf einmal wieder spannendes Potenzial, was bei dir zu verändern, ne? Von denen kannst du ganz neu profitieren. Gott will dich durch andere verwandeln. Dafür braucht es eine Offenheit. Drittens, die Welt. Wir teilen die Welt, in der wir leben, gerne intuitiv auf in Bereiche, auf denen der Sticker christlich aufgeklebt ist und in Bereiche, die dieses Bekenntnis nicht ausdrücken. Wir ignorieren dabei komplett die Möglichkeit, dass Gott in dieser Welt wirkt, selbst dort, wo kein Mensch Ja zu Jesus gesagt hat. Was für ein schwächliches Gottesbild. Gerade wenn wir davon ausgehen, dass Gott nur da wirken kann, wo jemand den Namen Jesus mit einem Banner in den Boden gerammt hat. Es gibt die Möglichkeit, dass Gott uns außerhalb unserer Kirchenmauern, Gemeindemauern, wie auch immer, begegnet und anspricht. Überraschung. Vielleicht sogar durch Menschen, bei denen wir gar nicht damit rechnen würden, sodass Gott irgendwie zu ihrem Geist spricht. Vielleicht durch Umstände und Entwicklungen, die gar nicht christlich motiviert waren. Ich habe vorhin so ein paar positive Entwicklungen aufgezählt. Bei manchen könnte man ja direkt denken, so Jesus würde das gefallen. Und ja, klar, natürlich gefällt ihm das. Und ob die Menschen, die das bewirkt haben, nun bekennende Christen waren oder nicht, ändert nichts daran, dass so eine Entwicklung Gottes Handschrift trägt. Gott wirkt in dieser Welt, auf der großen Skala, aber auch in deinem Leben. Es könnte passieren, dass ein Atheist dir Anstoß gibt, an deinem Charakter oder an deiner Einstellung etwas zu ändern. Und trotzdem ist es Gott, der wirkt und dir hilft, dich zu verwandeln. Oh, gruselig. Nimm's mal als Möglichkeit mit. Wir sollten die Welt nicht in die Etiketten christlich und nicht christlich einteilen. Wenn wir schon so eine Einteilung wollen, sollten wir vielmehr die Welt einteilen in Gottes Wirken und wo Gottes Wirken noch gebraucht wird. Dabei erkennen wir manchmal, dass Gemeinde mehr mit der Welt gemeinsam hat, als wir gerne zugeben würden. Aber genau darum geht es ja, Bereitschaft zur Verwandlung. Aber zur Welt. In der Welt sollten wir mehr unsere Augen für das öffnen, wo Gott bereits wirkt, wo er handelt und etwas tut. Ein kleiner Gedanke, wo verbringst du mehr deiner Wachzeit? In einem Kirchengebäude oder im Rest der Welt? Das Verhältnis ist optimistisch geschätzt vielleicht 90 zu 10. Du solltest viel mehr Energie darauf verwenden, Gott in den 90% deiner Wachzeit zu finden, als in den 10%, bei denen du vielleicht bei Gemeindeaktivitäten dabei bist. Und das alles soll natürlich nicht dazu führen, dass wir gleichförmig werden wie die Welt. Aber wenn wir innerhalb dieser Welt nicht lernbereit sind, wenn wir nicht bereit sind, in der Welt zu lernen, in der wir leben, dann sind wir gleichförmig zu dieser Welt. Weil genau das ist eine so dieser typischen Gewohnheiten in unserer Zeit, in die so ein ich-zentriertes Denken das ganze Handeln ausmacht. Menschen sind eben nicht bereit, sich durch das Gute in der Welt verwandeln zu lassen. Sie machen ihre Augen und Ohren zu. Sie wollen nicht, dass Situationen und Menschen und Umstände das Potenzial haben, etwas in ihrem Leben zu verändern. Wir sollten anders sein. Wir sollten Gottes gute Kraft in den Dingen erkennen und uns verändern lassen. Sei nicht gleichförmig, eben dadurch, dass du nach der positiven Kraft Gottes in dieser Welt Ausschau hältst und von ihr lernst. Gott will dich verwandeln in und durch deine Umwelt, die eben er auch gestaltet. Und auch dafür müssen wir Augen und Ohren öffnen. Vierter Punkt, dein Dienst. Wir sehen unsere Aufgaben im Leben oft als etwas, was andere von uns wollen. Also andere wollen mich, andere brauchen mich, ich bin unverzichtbar, andere können sich freuen, dass ich was für sie tue. Oder andere kommen nicht ohne mich aus, kommen nicht ohne mich zurecht. Das kann manchmal auch sehr schmerzhaft sein, dieses Gefühl. Aber diese Sichtweise schränkt uns in unserer Freiheit ein, Dienste zu tun, die uns gefallen. Es schränkt uns in unserer Mündigkeit auch ein, Dienste zu tun, die gut für uns sind. Und es schränkt uns ein, Verantwortung für die Dienste zu übernehmen, die wir tun. Also wir sollten viel mehr die Sicht einnehmen, dass Gott die Dienste in unserem Leben bereitstellt. Und das gilt für Gemeinde und Ehrenamt, für Familie und für deine Lohnarbeit. Also für all das, wo du irgendwie anderen Menschen dienlich bist. Wenn Gott etwas von uns möchte, dann können wir darauf vertrauen, dass Gott mich und dich als Menschen im Blick hat und nicht als Aufgabe. Dass er etwas für uns bereitstellt, an dem wir Freude haben. Dass er uns etwas bereitstellt, was uns gut tut. Und es bringt uns dahin, unsere Dienste vor Gott zu verantworten und nicht aus irgendeiner Unverzichtbarkeitsperspektive heraus Pflichten abzuackern. Dein Dienst sollte etwas sein, was dich vorwärts bringt in deiner geistlichen Entwicklung. Nicht etwas, was deine geistliche Entwicklung verlangsamt oder sogar beendet. Und damit meine ich nicht, dass das ein Kriterium dafür ist, welchen Dienst ich auswähle. Sondern es geht darum, dass du das tust, was du tust, mit dieser geistlichen Perspektive und dass Gott dich beauftragt. Gott wirkt durch den Dienst anderer an dir und Gott wirkt durch deinen Dienst an dir und an anderen. Lade die Verantwortung für das, was du tust, nicht bei anderen ab. Verantworte deinen Dienst stattdessen vor Gott. Warte nicht auf andere, die etwas in dir sehen oder dich für unverzichtbar halten. Schau auf Gott und übernehme Verantwortung für den Auftrag, den er dir gegeben hat. Gott will dich verwandeln durch deinen Dienst. Gott will dich verwandeln. Zum Abschluss noch was Grundlegendes zu Verwandlungsprozessen. Die meisten Menschen verändern erst dann etwas, wenn der Schmerz durch die Haltung des Status quo so groß ist, dass der Veränderungsschmerz bedeutend geringer ist als das. Veränderung ist immer mit Schmerzen verbunden. Ist auch mit einem gewissen Aufwand verbunden. Wir sollten nicht erwarten, dass verwandelt werden etwas Bequemes ist. Bequemer ist es, sich nicht verwandeln zu lassen. Auf Dauer bedeutet aber es aber, wir ernten wesentlich mehr Schmerz. Und das auch noch unvorbereitet und ohne die Reife, die wir benötigen, um uns dem Schmerz zu stellen. Am Ende verändern wir doch was, aber meistens mit so vielen Kompromissen, die dann am Ende eine echte Entwicklung kaum sichtbar machen. Stattdessen sollten wir jederzeit für Verwandlung offen sein. Auch wenn gerade alles gut läuft. Manchmal gibt Gott uns Impulse durch Dinge, die wir hören, lesen oder sehen. Manchmal sind es äußere Umstände, die Gott in unserer Bereitschaft nutzt, um etwas Neues anzustoßen. Wer weiß, wie lange so die Apostel damals noch in Jerusalem geblieben wären, wenn sie nicht durch die Verfolgung, die entstand, Apostelgeschichte 8 ganz am Anfang, die haben sich dann in verschiedene Städte zerstreut dadurch. Das war total schmerzhaft. Aber das war der Startschuss der Weltmission. Sie haben Jerusalem verlassen, gar nicht mal freiwillig. Wer weiß, vielleicht mag es dir ja mit deinem Christsein gerade ganz gut gehen. Da, wo du bist, so in deinem Jerusalem. Doch Gott hat mit deinem Leben noch mehr vor, als das, was die letzten Jahre noch gut für dich war. Lass dich verwandeln und hasse dein unverwandelbares Leben. Und lass dich verwandeln. Ich möchte beten. Jesus, es tut so gut zu wissen, dass du voller Gnade für uns bist. Du machst uns keinen Vorwurf. Und all die Herausforderungen, die du in unser Leben hineinstellst, dürfen wir annehmen in dem Wissen, wir sind in dir sicher. Ich kann dir voll und ganz vertrauen. In dir ist keine Ablehnung, sondern nur Annahme. Aber das wollen wir nicht als Entschuldigung nehmen, um uns nicht vom Fleck zu bewegen oder als Ausrede, sondern ich möchte dir dienen und dabei erwarten und erleben, wie du mich veränderst. Verwandle mich, verwandle mein Denken. Amen.